So, guten Morgen
und willkommen mal zum zweiten Teil über Funktionshörerstufe.
Letztes Mal hatten wir, ich glaube, es ist ein bisschen laut. Guck mal. So, oder? So.
Nicht ganz so laut.
Ja, also letztes Mal hatten wir schon zwei sehr wichtige Funktionen kennengelernt. Funktionen, die selbst in der Funktion als Argument nehmen. Und das erste war die Map-Funktion und das zweite war die Filter-Funktion. Und heute werden wir eine ganze Reihe weiterer solcher Funktionen kennenlernen und wir fangen an mit einer ebenfalls sehr wichtigen, da sehr ausdrucksstarken Funktion, FoldRight. Also das R steht für Right. Es gibt auch noch ein FoldLeft, was sich ein bisschen anders verhält. Das werden wir erstmal ignorieren. Und worum geht es da? Ja, es geht darum, dass man irgendwie Elemente einer Liste kombinieren will. Und zwar auf verschiedenste Arten kombinieren will. Und diese Kombination, das lässt man eben noch offen. Und als Beispiel für die, ja, die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat, ne? Achso. So. Als erstes Beispiel die Summenfunktion, rekursiv so definiert, die leere Liste hat als Summe 0 und die Liste x von x hat eben x plus Summe von x als Summe. Keine sehr schwierige Definition. Eine durchaus ähnliche Definition, also ja, das ist halt das Ergebnis dieser Summenfunktion, die Summe der Liste x1 bis xn ist eben gerade x1 plus 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 xn plus 0. Also das 0 ist schon noch wichtig, man hat eben auch für den Startwert, also die leere Liste hat man den Startwert. Was analog ist, die Konkatenation von Listen. Konkatenation von einer Liste von Listen, wenn die Liste von Listen leer ist, kommt einfach die leere Liste raus und ansonsten eben, ja, völlig analog wie hier oben. Sie nehmen das erste Element der Liste und verknüpfen es mit dem Concat der Restliste. Und das ist auch wieder die sozusagen die abstrakte symbolische Form. Concat von der Liste von Listen XS1 bis XSN ist eben gerade der Append-Operator zwischen all den Listen geschrieben und ganz am Ende noch die leere Liste. Das war wieder der Startwert, mit dem wir hier begonnen haben. Das heißt, diese beiden Funktionsdefinitionen sind extrem analog. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass es einmal der Plus-Operator ist und das andere Mal ist der Plus-Plus-Operator, mit dem die Listenelemente verknüpft wurden. Und das eine Mal starten wir mit 0, das andere Mal starten wir mit der leeren Liste. Und FoldRight dient genau dazu, solche Rekursionsschemata oder genau dieses Rekursionsschemata zu abstrahieren. Und das ist jetzt die abstrakte symbolische Form, so können Sie das mit Punkt, Punkt, Punkt natürlich in Haskell nicht hinschreiben, aber das ist die Idee dabei, wenn Sie FoldRight, FoldRight ist eine Funktion, die nimmt erstmal als erstes selbst wieder eine Funktion als Argument und ich habe jetzt hier einen Infix-Operator mit dem abstrakten Namen Plus mit Kreis drum gewählt, also irgendein binärer Operator. Und als zweites nimmt FoldRight einen Startwert, den habe ich Z genannt wie Zero oder so. Und als drittes nimmt es dann eine Liste von Elementen x1 bis xn. Und was ist das Ergebnis? Es schreibt einfach den binären Operator zwischen alle Elemente der Liste und ganz rechts, deswegen heißt es eben FoldRight, am rechten Ende, da auch der binäre Operator am rechten Ende nochmal vorkommt, müssen wir dann noch das mit einem Startwert Z anfangen. Das ist die symbolische Form von FoldRight und das ist die Definition von FoldRight rekursiv. Und statt dem Z hier habe ich das jetzt hier A genannt. Das heißt, wenn Sie FoldRight mit einer Funktion und einem Startwert in der leeren Liste aufrufen, kommt gerade der Startwert raus. Wenn Sie FoldRight mit der Funktion und Startwert und einem Cons-Liste aufrufen, dann ist eben das F wird eingesetzt für den Cons. So können Sie sich das vorstellen. Eben früher hatten Sie mal Cons X und Xs, jetzt haben Sie XF und dann den rekursiven Aufruf von FoldWrite über der Restliste. Das heißt, Sie setzen immer diese F erinnern sich an die Konvention, wenn Sie hier einen alphabetischen Namen haben, wenn Sie in diese Hochkommata, in diese Backquotes einpacken, dann wird es zu einem Infix-Operator. Und das ist einfach ein bisschen lesbarer, weil es eben auch klar macht, dieses F hat genau dieselbe Funktion wie der Doppelpunkt. Das verknüpft eben Teile einer Liste, das erste Element und die Restliste. Beziehungsweise nicht ganz die Restliste, sondern das F verknüpft eben das Ergebnis des rekursiven Aufrufs. Bloß im Gegensatz zu dem Doppelpunkt, der einfach nur eine Listenzelle im Speicher ist, macht das F wirklich was. Das F berechnet irgendwas. Also das F könnte eben wirklich der Summenoperator sein oder es könnte der der Append-Operator sein. Da tut sich also wirklich was. Das sind die beiden Anwendungen. Jetzt können Sie eben die Summenfunktion, statt sie als rekursive Funktion in zwei Zeilen zu schreiben, können Sie einfach sagen, die Summenfunktion ist die Fold-Funktion mit dem Plus-Operator und ich starte bei 0. Und die Concat-Funktion ist die Fold-Funktion, aber mit dem Append-Operator und ich starte mit der leeren Liste. Das heißt, erstmal ist das eine Vereinfachung der Definitionen, indem Sie eben ähnliche Berechnungsschemata abstrahieren und dann nur noch Argumentfunktionen einsetzen müssen. Und ja, der Typ, den ich da hingeschrieben habe, der ist zwar richtig, aber der ist nicht so allgemein wie möglich. Was habe ich denn da für einen Typ hingeschrieben? Ich habe geschrieben, FoldWrite hat den Typ, dass es eine Funktion nimmt, die von A nach A nach A geht und es nimmt einen Startwert vom Typ A und es nimmt eine A-Liste und gibt wieder einen Ergebniswert vom Typ A zurück. Das ist völlig richtig. Mit dem Typ funktioniert das. Warum funktioniert das? Naja, alles ist A. Das heißt, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel bei dem FoldWrite kriegen Sie einen rekursiven Wert raus. Das heißt, das Ganze ist auch wieder ein A und das X ist auch ein A, weil es aus einer A-Liste kommt, also können Sie es mit F verknüpfen, weil F zwei A's erwartet. Das passt alles ganz gut, aber ist nicht ganz so allgemein, wie man es haben könnte. Und deswegen machen wir gleich mal wieder eine kleine Berechnung an der Tafel, wie der allgemeine Typ von dem FoldWrite eigentlich wäre. Und ich schreibe jetzt mal den völlig allgemeinsten Typ hin, der wäre von der Form A1 nach A2 nach A3 und dann ein A und dann eine B-Liste und dann ein C. Das sind natürlich alles völlig verschiedene Typvariablen und ich habe jetzt hier natürlich schon ein bisschen Information benutzt, indem ich mir die Definition von dem FoldWrite angucken kommt ja, ja, das FoldWrite nimmt schon mal drei Argumente, also nimmt es von der Form sein Typ nach Typ nach Typ nach Typ und dann habe ich auch schon geguckt, achso, das erste Argument ist eine Funktion, also weiß ich, das muss eine lineare Funktion, also muss es von irgendeinem Typ sein und das dritte Argument ist eine Liste, also muss es von dem Typ sein. Also ich habe hier schon sozusagen geschafft, sehen Sie den Typen ein bisschen präzisiert, aber noch nicht vollständig präzisiert, weil ich eben hier nur dachte, das sind irgendwelche A1, A2, A3 Typen und hier irgendwelche A, B, C. Und jetzt wollen wir gucken, ob wir das noch weiter präzisieren können, wie weit das dann führt. Und dann gucken wir uns einfach mal die beiden Definitionen an, zwei definierende Gleichungen. Dann zwei Stunden. F A leere Liste ist gleich A. Was kann ich dazu in der Gleichung zwischen Typen herleiten aus dieser Definition? Gleichung zwischen Typen, die hier oben vorkommen, also 1, A2, A3, A, B, C. A gleich B. Genau, weil hier geben Sie dieses A zurück,
das A hat, also das ist natürlich zufällig, dass hier der Wert A mit dem Typ A den gleichen Namen trägt, aber das hier hat eben den Typ A, das heißt, hier kommt ein A raus, phone right, hat aber hier ganz am Ende den Typ C, das heißt, C muss wirklich zwingend gleich A sein. Und es könnte natürlich weiterhin sein, dass wir im Endeffekt rauskriegen, alles ist gleich A, es sind alle gleich, aber es wird eben nicht ganz so extrem werden. Das ist das Einzige, was daraus folgt. Jetzt gucken wir den zweiten Teil an. So, X. Ich habe es mal, wie wir im Präfix sind, F von X und Fold Right. F, A, X. Jetzt können wir wie bei den Algorithmus letztes Mal uns alle Applikationen angucken und können dann gleich für Typen herleiten. Hier innen wird nichts Neues rauskommen, weil wir genau unter denselben Aufsatz für den Typen haben. Von Right, von irgendeinem F, das ist dasselbe F wie A da, von dem A, das ist das gleiche. Und hier haben wir zwar des X, aber es ist dann nicht weiter ein Ergebnis. Das heißt, hier wird sich einfach nichts Neues ergeben, wenn Sie das angucken. Aber hier wird sich durchaus was Neues ergeben, denn Sie wenden das F auf dem X an. Das F hat diesen Typ hier, A1, A2, A3. Das X hat den Typ B. Das heißt, damit wissen wir, welche Gleichung?
A1
und B. Genau, A1. Der erste Argumenttyp von F muss B sein. Hier haben wir was Zweites, hier haben wir nämlich F, eine Bedingung für den zweiten Argumenttyp von F, das ist A2, und der muss gleich was sein?
Im Rückgabewert von Paul 3, also A oder C.
Was ist A oder C?
A oder C, also ich habe dasselbe.
Achso, richtig, A oder C, ja genau. Ja. Wir nehmen mal das C da oben. Und es gibt noch eine letzte Gleichung, die jetzt aus dieser Gesamtgleichung folgt. Nämlich, wir haben jetzt auch noch eine Gleichung, dass die Seite gleich der Seite ist. Das heißt, wir müssen auch der Typ auf beiden Seiten muss gleich sein.
Die 3 ist auch 10.
Genau. A3 ist das Ergebnis von F. Und das muss natürlich das Ergebnis von F4 muss gleich dem Ergebnis von Fold Right auf der anderen Seite sein. Das heißt, der Ergebnistyp muss gleich der Ergebnistyp von F sein. Das ist F von Fold Right sein, das ist C. Ja, und das ist es auch. Und wenn wir jetzt das einsetzen und die Variablen wieder schön umbenennen, damit sie nicht so WV-Gebühren benannt sind, kommt dann im Endeffekt Folgendes raus. Ups. Achso, das steht gar nicht, dann schreibe ich es mir lieber an. Das heißt, der Typ von Fold Right ist A1, A2, A3. Die sind A1 ist B, A2, A3 sind C, okay? Das ist also B, Pfeil C, Pfeil C, Pfeil A, war auch gleich C. Und dann haben wir eine B-Liste, das ist dann okay. Und dann kriegen wir als Ergebnis wieder eine C raus. Das heißt, das wäre der allgemeinste Typ von dem Fold Right. Und der ist jetzt tatsächlich allgemeiner als der, den wir da auf der Folie stehen haben. Auf der Folie sind alle ist alles immer der Typ A. Hier ist es ein bisschen präziser, also ich kann euch damit noch schöner aussehen, kann ich das C überall durch A ersetzen. Und dann sehen Sie eben, die erste Funktion muss nicht Elemente vom gleichen Typ nehmen, sondern ein Element aus der Liste nimmt. Das ist ja eine B-Liste, kriegt das Argument hier. Es sind also ein Element aus der Liste, verknüpft mit diesem aufakkumulierten Wert und gibt wieder etwas von dem Wert zurück. Und das ist auch gerade der Typ des Startwerts und der Typ des Ergebnisses.
Wir haben jetzt noch keine Anwendungen, die wirklich diesen allgemeinen Typ benötigt haben, aber das wird noch kommen. Fragen hierzu zu der Berechnung? Frage?
Nein, nicht ganz so. Also in der Quadratur-Frage werden typischerweise keine rekursiven Funktionen der Typen ausgerechnet, aber von Ausdrücken schon. Also wenn ich nämlich schreibe, for und right von irgendeiner Funktion und irgendeiner Liste und so soll mir sagen, was der Ergebnis-Typ ist, das ja.
Und kann man dann auch sagen, vielleicht davon ausgehen, dass hier Liste von B ist oder dass man dann erst mit ins Allgemeine kommt und dann auch kommt?
Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden.
Sie haben ja davon, vielleicht davon ausgehen, dass der erste Parameter eine Funktion ist und der dritte eine Liste.
Also Sie dürfen in der Klausur, dürfen Sie nicht in die Funktion walten lassen. Das heißt, wenn das richtige Ergebnis da steht, ist das okay. Also bei den Quellensimplifizierungen.
Das war also die Definition nochmal. Und jetzt nochmal eine intuitive Erklärung, was das Fold-Write macht. Und das sollte man sich wirklich, das ist das, die Essenz dessen, was man sich merken sollte. Weil, was tut es, wenn Sie die beiden Rekursionsgleichungen angucken? Das Fold-Write von F und irgendeinem Startwert A, das macht Folgendes, das geht durch eine Liste durch und ersetzt alle Vorkommnisse von dem Cons-Operator durch den F-Operator und ersetzt alle Vorkommnisse, naja, da gibt es nur eine, von der leeren Liste durch den Wert A. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Zurück. Da war die Concat-Funktion. Das ist also
Fold-Write von plus plus und der leeren Liste. Das wende ich jetzt darauf auf dieses Gebilde an. Was sagt mir
die Essenz hier?
Die sagt mir, was passiert hierbei? Ich ersetze eben Cons durch Plus Plus. Und ersetze ja, die leere Liste in dem Fall durch die leere Liste. Das heißt, das ist nicht das Spannende. Aber was eben passiert ist, wir haben jetzt überall Plus Plus statt Cons stehen. Und jetzt setzt natürlich einen Rechenprozess ein, das heißt, das ist dasselbe wie 1, 2, ich habe es einfach nochmal in linearer Notation nochmal hin, plus 3, 4, plus plus leere Liste, und das ist natürlich dasselbe wie Liste 1, 2, 3, 4.
Und das ist immer das, was Sie bei Fold im Hinterkopf behalten müssen. Was macht Fold? Es setzt, nimmt einfach diese Listenstruktur und ersetzt überall die Cons-Zelle durch so eine Funktion, die dann wirklich was berechnet aus den beiden Teilen. Und die Tatsache, dass ich das als Baum geschrieben habe, ist nicht wichtig, ich habe alles linear schreiben können. Also diese Baumnotation ist eine ganz gute Intuition, wie das auch im Speicher aussieht. Jetzt nochmal einfach ein Durchlaufen dieser Auswertungsstrategie, Durchlaufen der Auswertung von Fold-Write. Hier sind die Gleichungen. Jetzt machen wir ein simpleres Beispiel. Fold-Write plus 0 und die Liste 1 minus 2. Also, was kann man machen? Man kann als erstes die zweite Gleichung anwenden. Das heißt, erstmal habe ich es einfach umgeschrieben in diese Cons-Darstellung. Jetzt sieht man es ganz klar. Die zweite Gleichung ist anwendbar. Die sagt eben, an der Stelle Fold-Write auswerten, dann heißt es eben 1 plus, weil eben der Operator hier ein Plus-Operator ist, und dann Fold-Write auf die Restliste, minus 2 bis leere Liste, dann können wir das wieder ausrechnen, können die minus 2 rausziehen, ein Plus dazwischen schreiben, und dann sind wir am Ende, die Liste ist leer, dann kommt einfach der Startwert 0 aus. Und dann haben wir eben 1 plus minus 2 plus 0. Das heißt, ich habe eben wirklich hier in dieser Liste 1 cons minus 2 cons leere Liste, dann habe ich das cons durch plus ersetzt und bis die leere Liste durch 0 ersetzt. Noch Fragen zu Fold, zur Funktionalität von Fold-Write, wie das, was da passiert? Ja, da kommt natürlich minus 1 raus. Weitere Anwendungen. Was kann ich alles jetzt sehr kompakt mit Fold-Write vordefinieren? Und das Product ist auch bereits in Haskell so vordefiniert. Das Produkt einer Liste ist eben definiert als Fold-Write von plus, von mal über die Liste mit Startwert 1. Das heißt, Sie multiplizieren alle Listenelemente auf. Sie ersetzen überall das Cons durch die Multiplikation und Sie starten mit dem Wert 1. And hatten wir schon mal eingeführt, aber hatten es nicht definiert. Das hier ist die Definition von and. Sie falten eben den und-Operator über die Liste. Das heißt, es werden alle Listenelemente mit und verknüpft. Sie starten mit true. Und analog gibt es natürlich auch ein or. Allerdings muss man hier zwischen die Listenelemente natürlich ein Oder setzen, aber mit False starten. Dass Sie sehen, das sind immer die neutralen Elemente der entsprechenden Operation. Also bei der Multiplikation ist das neutrale Element die 1. Sie können eine 1 dran multiplizieren, das ändert nichts. Bei und ist es eben das True und bei Oder ist es das False, was nichts an dem Wert ändert. Und auch etwas, was wir vor ein paar Wochen, die wir am Anfang schon eingeführt hatten, die Insert-Funktion, das ist, glaube ich, keine Standard-Haskell-Funktion, also die Insertion-Sort-Funktion, die können Sie auch mit Fold-Write definieren, und zwar mit der Funktion, mit Hilfe der Funktion ins. Was hat die Funktion ins getan? Die hat einfach ein Element oder eine Liste genommen und hat das Element an die richtige Stelle der Liste eingeordnet. Und das ist genau das, was Insertion-Sort macht. Indem Sie eben sich vorstellen, es beginnt mit den kleinen Listen, sortiert die und dann kommen die etwas längeren Listen und jedes Mal fügt es das Element, was jetzt noch dazugekommen ist, in die Liste an der richtigen Stelle ein. Und das ist genau jetzt auch eine Situation, wo der Operator nicht diesen Typ A nach A nach A hat, sondern den allgemeineren Typ, den wir da unten stehen haben, B nach A nach A. Und warum? Nun, diese also hier bei den drei ersten sind die beiden Ergebnistypen des Operators gleich dem Resultattyp des Operators. Bei ins ist es nicht der Fall. Warum? Was ist der Typ von ins? Schreiben wir nochmal hin.
Was sollte der Typ sein? Alleine selbst, wenn Sie es vergessen haben, Sie können es aber rekonstruieren aus dem Aufruf, wenn das ein richtiger Aufruf ist. Ja.
A ist noch A, macht dann das auf.
Genau. Das sind erstmal ein Element, dann eine Liste und sortiert das Element in die Liste ein, dann kommt halt eine neue Liste raus. Und das ist jetzt gerade so ein Beispiel, wo das
wo wir diesen allgemeineren Typ brauchen. Fragen ins Publikum? Was ist das hier für eine Funktion?
Eins. Noch einer? Ja, aber für mich ist es ein Finger. Zwei? Drei. Okay, was meint ihr, welche Funktion ist es? Das heißt, wie heißt der Operator? Nee, nicht Konkat. Append. Also das Plus Plus. Ja, das ist richtig. Das mag jetzt nicht offensichtlich sein, deswegen gehen wir jetzt da mal durch.
Das ist tatsächlich eine Programmierung des Append-Operators, eine einzeilige. Gucken wir mal, warum das der Fall ist. Also, wenn Sie jetzt haben Fold-Write mit dem eben dem Cons-Operator, mit Startwert Y und jetzt nehmen wir als konkretes X, nehmen wir 1, 2, 3. Was passiert dann? Nun, dann kommt gerade 1, 2, 3 Y raus. Warum? Weil ich nämlich hier in der X-Liste jeweils Cons durch Cons ersetze, da tut sich nicht sonderlich viel, und ich ersetze am Ende die leere Liste durch Y. Das heißt, ich habe gerade ganz ans Ende von der zweiten Liste, habe ich für die leere Liste das Y eingesetzt und kriege eben das raus. Das heißt, der erste Teil der Liste hat sich gar nicht geändert, da habe ich nur jeweils Cons durch Cons ersetzt, aber ganz am Ende passierte das Entscheidende, da habe ich die abschließende leere Liste von den Y's ersetzt durch, nein, von den X's hier, aber ich ersetze durch den Stapel Y. Das heißt eben, das ist dasselbe wie der Append-Operator. Damit sehen Sie auch schon einen Vor- und einen Nachteil. Sie können also mit dem Fold-Write-Operator sehr kompakt Funktionen definieren, aber für den Leser ist das nicht immer so leicht nachzuvollziehen. Das heißt, das ist wunderbar für Wettbewerbsaufgaben, wo Sie möglichst wenig Tokens brauchen, aber wenn Sie sowas sehr exzessiv machen, ist Ihr Code dadurch unter Umständen nicht so lesbar. Es hat aber durchaus weitere Vorteile. Also es ist nicht, dass diese Kombinatoren wie Fold nur schlecht sind, aber man muss mit ihnen vertraut sein, um solchen Code lesen zu können. Und das können Sie jetzt einfach, wenn Sie wollen, können Sie das auch nachweisen mit Induktion auf über X ist. Das wollen wir hier jetzt nicht machen. Das heißt, wenn Sie eben Funktionen mit Fold-Write definieren können, dann heißt es wirklich, dass Sie angefangen haben, die Kunst des funktionalen Programmierens zu verstehen, dass Sie eben nicht alles so punktweise ausprogrammieren, sondern dass Sie einfach sagen, ach so, das ist ja das und das Rekursionsschema, ich brauche das nur zu spezialisieren mit der Funktion und dem Startwert und schon habe ich es. Es hat aber noch weitere Vorteile. Es hat auch den Vorteil, dass Sie, wenn Sie Code in der Form schreiben, dass dann Eigenschaften Ihres Codes sofort offensichtlich sind, weil Sie eben eine generische Funktion Fold-Write verwendet haben und die hat eben gewisse Eigenschaften, das heißt, all Code, den Sie so schreiben, wird diese Eigenschaften haben. Und als Beispiel nehmen wir Folgendes, und zwar, wenn die Funktion f, die Sie über die Liste falten, wenn die assoziativ ist, also f ist ja eine binäre Funktion und wenn es egal ist, wie rum Sie die klammern, und wenn A, der Startwert F, irgendein X wieder gleich X ist, also dieses A ist wirklich ein neutrales Element, dann gilt Folgendes, nämlich das Fold-Write von F und A über ein Append ist dasselbe, als ob Sie Fold-Write über die beiden Teillisten machen und dann das F mit F verknüpfen, das Ergebnis. Und das ist ein nicht offensichtliches Ergebnis. Das heißt, Sie haben jetzt eine Distributivität von Fold-Write über den Append-Operator hier. Und das können Sie mit Induktion über XS beweisen. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht die einzelnen Schritte durchgehen, das ist nicht so schrecklich interessant. Aber das Entscheidende ist eben, wenn Sie eine Funktion g von x's definieren als einen fold right von f, a und x's und diese beiden Eigenschaften, die Assoziativität und das neutrale Element, wenn die beide gelten, dann wissen wir, dass g über x's kein y's gleich g von x's, f g von y's ist. Das heißt, Sie kriegen jetzt mit der Definition auch automatisch Eigenschaften geliefert der Funktionen. Beispielsweise wissen Sie jetzt, dass die Summenfunktion, die war ja mit Fold Right definiert, dass eben da die Eigenschaft gilt, die Summe von Liste, Append Liste ist dasselbe wie Summe der einen Liste plus Summe der anderen Liste. Genauso wie Concat, Concat von Append von zwei Listen ist dasselbe wie Dis, nicht Concat, das steht jetzt Product. Also Product von dem Append von zwei Listen ist das Produkt der Produkte der Listen. Gut, das soll erstmal soweit genug sein über Fold Right. Irgendwelche letzten Fragen dazu? Dann kommen wir zu was weiterem extrem essentiellen, und zwar Lambda-Ausdrücke. Und das ist sozusagen, ja, ist genauso wichtig wie Listen und Map und Filter, ist also einfach ganz essentiell für die funktionale Programmierung. Hier ist ein Beispiel einer Funktionsdefinition. Squares soll eine Liste nehmen und ist definiert als Map von der Funktion Square über diese Liste. Und Square ist definiert als Square von irgendeinem Element, ist das Element mal sich selbst, also eben die Quadrierungsfunktion. Und die Frage ist, muss ich wirklich diese Funktion Square, die da hinten lokal definiert ist, muss ich die wirklich definieren? Oder kann ich das sozusagen lokal an der Stelle, wo ich die Map-Funktion aufschreibe, könnte ich da vielleicht einfach hinschreiben, Map die Quadrierungsfunktion, ohne der jetzt einen Namen zu geben. Und ja, das kann man machen. Und das ist genau der Sinn von Lambda-Ausdrücken. Wir brauchen das also nicht explizit zu definieren, sondern wir können das lokal einsetzen. Und zwar, indem wir schreiben, ja, backslash x Pfeil x mal x. Und was ist diese komische Notation? Das ist eben die Lambda-Notation. Und das ist eine anonyme Funktion. Die hat also keinen Namen. Das ist einfach nur ein Ausdruck. Und was tut die? Die hat eben einen formalen Parameter, ein formales Argument x und das Resultat x mal x. Das heißt, die Syntax ist eben dieser Schrägstrich, dieser Backslash, der sagt, hier startet eine anonyme Funktion, dann kommt der Name des Parameters, dann kommt der Pfeil und dann kommt das Ergebnis. Und das ist auch angelehnt an die Notation, die man irgendwo in der Mathematik findet. Das heißt, in der Mathematik schreibt man oft, das ist die Funktion, die x auf x mal x abbildet. Und das ist genau dieser Abbildungspfeil, ist natürlich dieser Pfeil hier. Und dann kommt noch dieses konkrete Stück Syntax hinzu, das sagt, hier beginnt die Definition einer solchen anonymen Abbildung. Beispiel für Auswertung. Naja, wenn ich eine Funktion habe, die irgendein Argument nimmt und ein Resultat zurückliefert und ich wende doch ein Argument an, dann wird natürlich das Ergebnis sein, dass ich jetzt überall für den formalen Parameter x den tatsächlichen Parameter 3 einsetze in den Körper. Das heißt, statt x mal x kommt eben das Ergebnis 3 mal 3 zurück. Naja, und das ist gleich 9. Das ist also der Auswertungsprozess, dass Sie einfach, wenn Sie so eine anonyme Funktion auf ein Argument anwenden, ersetzen Sie überall den formalen Parameter durch den tatsächlichen Parameter und dann in den Funktionskörper. Und was ist jetzt der Sinn der ganzen Sache? Jetzt können Sie eben solche Definitionen wie diese Squares, das können Sie jetzt ohne Hilfsdefinitionen bewerkstelligen. Jetzt sagen Sie einfach, mappe bitte die Funktion, die x auf x Quadrat abbildet, über die Liste x's. Das heißt, Sie können einfach, ohne jetzt neue lokale Definitionen einzuführen, können Sie einfach an irgendeiner Stelle so einen Lambda-Ausdruck nehmen und kriegen damit eine Funktion geliefert, die Sie irgendwo einsetzen können. Zum Beispiel in einem Map oder einem Filter oder einem Fold. Und jetzt nochmal zur Terminologie. Wenn ich einerseits so einen Lambda-Ausdruck habe auf der einen Seite und andererseits da so ein Argument, dann nenne ich x in dem Lambda-Ausdruck den formalen Parameter. Ich nenne E1 das Resultat des Lambda-Terms oder auch den Körper des Lambda-Terms. Und E2 ist eben der tatsächliche Parameter. Das wird oft im Deutschen als aktueller Parameter übersetzt. Das ist Quatsch. Also actual heißt nicht aktuell, sondern es heißt tatsächlich. Wenn Sie nur den Lambda-Ausdruck für sich haben, das ist also wirklich die Funktion. Und hier kommt ein Argument für die Funktion. Und warum rede ich immer von Lambda? Das hat rein historische Gründe. Und zwar Logiker Alonzo Church hat in den 30er Jahren den Lambda-Kalkül erfunden. Und der hat eben das mit Lambda x Punkt e geschrieben, was wir jetzt schreiben mit Backslash x Pfeil e. Und der Backslash, der soll natürlich auch so eine ASCII-Approximation von dem Lambda sein. Deswegen der Backslash. Und der Pfeil allerdings, da haben sie den Pfeil genommen, weil das ein bisschen sprechender ist als der Punkt. Und dieser Lambda-Kalkül, den hat der Church aus ganz bestimmten Gründen erfunden in den 30er Jahren. Und zwar, das war die Zeit, wo sich Mathematiker und Logiker die Frage gestellt haben, was sind überhaupt berechenbare Funktionen? Was ist dieser Berechnungsbegriff? Es gab ja noch keine Computer. Und dann gab es eben die beiden konkurrierenden Modelle. Das gab die Turing-Maschine, von denen der eine oder andere schon mal was gehört haben könnte. Und es gab eben Lambda-Kalkül. Und das sind wirklich auch die Kerne zweier grundverschiedener Programmiersprachen. Das eine, die Turing-Maschine, die heißt heute C++, und das Lambda-Kalkül, das heißt heute eben Haskell. Und diese beiden Berechnungsarten haben sich eben bis in die, die funktionieren eben beide auf verschiedenen, beruhen auf verschiedenen Berechnungsmodellen. Das eine ist, indem ich auf einem Band irgendwie immer punktweise irgendwelche Inhalte ändere. Das andere ist, indem ich einfach einen großen Ausdruck habe und den schrittweise auswähle und am Ende ein Ergebnis kriege. So viel zur Historie. Was ist mit dem Typ von Lambda-Ausdrücken? Beispielsweise, was hat der Lambda-Ausdruck Lambda x, also ich werde dieses Backslash meistens als Lambda aussprechen, Lambda x, Pfeil x größer 0, was hat das für einen Typ? Nun, das hat den Typ int nach bool, es könnte auch den Typ integer nach bool haben oder einige der numerischen Typen, wo eben das größer drauf definiert ist. Wir nehmen jetzt mal aus Simplizität, also das einfach, das int. Int nach bool, warum? Nun, wenn ich annehme, dass der formale Parameter x den Typ bool hat, dann hat eben der Körper den Typ Wenn ich annehme, dass der formale Parameter x den Typ int hat, dann folgt daraus, dass der Körper x größer 0 den Typ bool hat und der Körper ist ja gerade der Rückgabewert. Und ja, das ist genau das. Die allgemeine Regel ist eben, dass dieser Lambda-Ausdruck, das stellt eine Funktion dar, muss also immer einen Funktionstyp haben, wird also immer vom Typ T1 nach T2 sein. Ja, aber welche T1 und welche T2? Nun, Sie haben die richtigen T1 und T2 gefunden, wenn eben gilt, dass Sie unter der Annahme, dass X den Typ T1 hat, dass unter dieser Annahme gilt, dass der Körper, das Ergebnis E den Typ T2 hat. Wie werte ich Lambda-Ausdrücke aus? Nochmal ganz allgemein. Wenn ich eben so einen Lambda-Ausdruck Lambda x Pfeil body habe und wende den auf irgendein Argument an, dann ist das Ergebnis, dass ich den body rauskriege und in dem body überall das x durch das Argument ersetze. Und da jetzt nur etwa, was weiß ich, 100 Leute da sind, wenn in der Klausur wieder 400 Leute das falsch machen, es ist erstaunlich, wie falsch man das machen kann, diesen Auswertungen. Es ist immer wieder interessant, was man da für Ergebnisse rauskriegt. Gut, also eben Beispiel, Lambda x ist Pfeil x ist Punkt plus plus x ist. Wenn Sie das auf die Liste mit der 1 anwenden, dann kriegen Sie eben gerade den Körper x ist append x ist ersetzt mit der in einer Liste für x ist und das ist natürlich genau die Liste. Ja, also Lambda-Ausdrücke sind im Prinzip eine Schreibvereinfachung. Sie müssen nicht extra Funktionen definieren. Sie können einfach in situ einen Lambda-Ausdruck hinschreiben. Was sind natürlich da, dass anonyme Funktionen sind, was Sie nicht machen können, mit dem Lambda-Ausdruck jedenfalls in Haskell nicht, eine rekursive Funktion definieren, weil dazu brauchen sie einen Namen. Also das dient dazu, um irgendwelche nicht rekursiven, einfachen Funktionen in situ eine Definition hinschreiben zu können. Gut, jetzt ein paar Schreibvereinfachungen. Haskell erlaubt sowas wie, das nennt sich Sections, und da geht es darum, Infix-Operatoren nur auf ein einzelnes Argument anzuwenden. Also wenn Sie schreiben, wenn Sie einfach nur schreiben, Klammer auf plus Klammer zu, dann ist es eben die Funktion, die Additionsfunktion. Wenn Sie aber schreiben, Klammer auf plus 1 Klammer zu, und das der Space muss dann nicht sein, ich hätte auch den Space weglassen können, dann was ist das? Das ist die Funktion, die x nimmt und auf x plus 1 anwendet. Das heißt hier, genau wie Sie hier plus 1 stehen, dann haben Sie hier in dem Lambda-Ausdruck auch das plus 1 stehen. Das heißt, die Funktion, wo eben das rechte Argument, Entschuldigung, das linke Argument von dem Plus noch fehlt. Und das rechte Argument von Plus ist fixiert auf die 1. Sie können es auch dual umgekehrt das linke Argument fixieren auf 2 und das rechte Argument noch offen lassen. Also die Funktion, Klammer auf 2 mal, das ist eben die Funktion Lambda x, Pfeil 2 mal x. Dasselbe mit Exponentiation. Die Funktion 2 hoch ist eben gerade die Funktion, die noch ein Argument erwartet und dann 2 hoch das Argument zurückgibt. Dual dazu hoch 2. Was bedeutet das? Das ist eben die Funktion, die alles quadriert. Das ist die Funktion, die x nimmt und x zum Quadrat zurückgibt. Und so weiter. Das heißt, es ist einfach eine Schreiberleichterung und bei binären Infix-Operatoren kommt es halt öfter, also bei binären Operatoren kommt es öfter mal vor, dass man die Funktion spezialisieren will, indem man das eine von den beiden Argumenten fixiert, und das ist genau das, was wir hier tun. Und jetzt können Sie die Funktion, die wir auf der vorherigen Folie hatten, die Squares-Funktion, die alle Elemente einer Liste quadriert, die können Sie jetzt eben auch schreiben als Map von hoch 2 über die Liste. Das ist alles nur äquivalente Schreibweisen. Intern ist es eben dieses hoch 2 wirklich so ein Lambda-Ausdruck, wie wir ihn auch auf der vorherigen Folie hatten. Jetzt kann ich auch andeuten, was Listenkomprehension mit den Funktionen Map und Filter zu tun hat. Und zwar ist Listenkomprehension nur eine schöne Schreibweise für Kombinationen von drei Funktionen, genauer gesagt, nämlich insbesondere der Map-Funktion. Wieso die Map-Funktion? Nämlich Map fx ist ja dasselbe wie die Liste aller f von x, wobei x was x ist. Das zweite, was Sie brauchen, um Listenkomprehensionen darzustellen, ist die Filterfunktion. Das heißt, Filter könnten Sie so definieren oder umgedreht, Sie könnten eben jede Listenkomprehension dieser Form hier, können Sie einfach als Filter schreiben. Sie filtern eben die Liste X mit dem Prädikat P. Und jetzt brauchen Sie noch was Drittes, und zwar das hier ist nur, damit können Sie jetzt nur behandeln Fälle, wo ein Generator da ist, also nur x läuft über x ist. Wenn Sie geschachtelte Generatoren haben, da brauchen Sie auch noch die Concat-Funktion. Und hier, das ist jetzt nur exemplarisch an einem Beispiel, um das sozusagen Sie darauf hinzuweisen, dass da eine starke Korrespondenz ist zwischen der Listenkomprehension und diesen Standardfunktionen. Diese Liste, Listenkomprehension, die Liste aller fxy, wobei x über x läuft oder y über y läuft, die können Sie als einen Concat darstellen. Und was da drin steht, sollten wir uns jetzt zusammen mal überlegen. Warum ein Concat? Der Grund ist, wenn Sie sich überlegen, was ist bei dieser geschachten Listenkomprehension, x läuft über x, y läuft über y. Das heißt, Sie haben eine äußere Schleife sozusagen, wo Sie Schritt für Schritt über das X laufen und eine innere, wo Sie für jedes X über das gesamte Y laufen. Das heißt, Sie kriegen für jeden fixen Wert von dem X, aus dem X ist, kriegen Sie eine ganze Liste von Resultaten, nämlich alle Werte, die das Y dann annehmen kann. Da kriegen Sie eine Liste und die müssen Sie jetzt alle zusammen konkatenieren, diese Listen. Das ist das, was der Concat-Operator tut. Und in dem Concat-Operator steht jetzt ein Map. Und zwar sage ich, okay, ich mappe eine Funktion über x's. Das heißt, das ist genau dieser Generator x läuft über x's. Ich mappe eine Funktion über x's und die Funktion, die sieht wie aus? Naja, die sieht gerade so aus wie hier. Ich nehme ein x, das heißt Lambda x. Und jetzt die Frage, was steht jetzt hier ungefähr innen drin? Lambda x und was müsste dann wieder als nächstes kommen?
Map
irgendwas über, genau. Das heißt, das sind diese geschachtelten Generatoren, wo Sie erst einen haben und noch einen zweiten, die sind nichts anderes als abkürzende Schreibweisen, dass Sie so zwei geschachtelte Map haben. Innen drin mappen Sie irgendeine Funktion über Ys und das tun Sie für jedes Element von x. Und jetzt ist die Frage, was ist diese Funktion? Nun, das ist jetzt irgendwas über y, das ist eine Funktion, die nimmt ein y und gibt was zurück. Es gibt gerade f von xy zurück. Das heißt, das ist die Funktion. Und das müssen Sie jetzt noch nicht hundertprozentig verstanden haben, aber das ist jetzt mehr so eine intuitive Erklärung, die später nochmal präzisiert wird, dass wir die Listenkomprehension eigentlich gar nicht brauchen. Die Listenkomprehension ist nur, naja, im letzten Beispiel ist es wirklich eine erheblich kompaktere Art, diese geschachtelten Funktionen höherer Stufe ineinander einzusetzen. Aber was intern passieren wird, der Haskell-Compiler wird diesen Ausdruck umsetzen in den Ausdruck hier. Und jetzt kriegen Sie damit auch eine klare Vorstellung, wie jetzt diese Listenkomprehensionen tatsächlich realisiert sind. So, neues Thema, Extensionalität. Zwei Funktionen, kennt man aus der Mathematik, sind gleich, wenn sie für alle Argumente jeweils das gleiche Resultat zurückgeben. Das nennt sich Extensionalität und üblicherweise sind Funktionen extensional. Das heißt jetzt, wenn ich es in Haskell-Notation nochmal hinschreibe, wenn ich zwei Funktionen habe, f und g, und die gehen von t1 nach t, und ich weiß, dass eben für alle Argumente a, f von a dasselbe ist wie g von a, dann kann ich daraus schließen, f gleich g. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, jetzt wirklich eine Gleichheit auf Funktionenebene zu kriegen. Bisher haben wir immer nur so Gleichheiten auf Elementen wie auf Listen oder Zahlen gehabt. Das hier ist jetzt eine Gleichheit auch auf der Ebene der Funktionen. Allerdings ist das keine berechenbare Gleichheit. Sie können nicht berechnen, ob zwei Funktionen gleich sind. Dann müssen Sie testen, ob sie sich auf allen Argumenten gleich verhalten. Das heißt, es ist eine mathematische Definition, die gibt Ihnen eine mathematische Gleichheit. Das ist keine Gleichheit, die Sie in Haskell verwenden können. Doch, Sie können schon in Haskell Definitionen hinschreiben, Funktion ist gleich Funktion, aber Sie können nicht testen, ob zwei Funktionen gleich sind. Dasselbe gilt natürlich für zweiargumentige Funktionen. Wenn f und g von t1 nach t2 nach t sind, dann müssen Sie eben, wenn f und g für alle Argumente a und b gleich sind, dann sind sie insgesamt gleich. Und so weiter. Also je nachdem, wie viele Argumente das f und das g hat. Das nur als Einführung. Was will ich jetzt damit? Das ist die Motivation dafür, dass ich etwas machen kann, das nennt sich Currying. Und das ist ein Trick, den der Haskell Curry, das war einer aus dem Umkreis von Church, der hat das wieder erfunden, das hatte schon mal vorher jemand anders erfunden. Und die Idee ist dabei, ich zeige es Ihnen am besten an einem Beispiel. So hätten wir die Funktion f bisher definiert. Ich will eine Funktion f definieren, die einfach zwei Argumente aufaddiert. Dann schreibe ich f ist vom Typ int nach int nach int und schreibe f von xy ist gleich x plus y. Ich kann das aber auch leicht modifizieren und kann f wie folgt definieren. Ich sage, f ist eine Funktion von einem Argument und sie gibt mir als Resultat wieder eine Funktion zurück, und zwar eine Funktion, die jetzt ein zweites Argument nimmt und dann das zweite Argument dazu addiert zu dem ersten Argument. Das mag jetzt erstmal sehr komisch aussehen. Das ist das erste Mal, dass wir auf einer bei einer Funktionsdefinition auf der rechten Seite eben nicht irgendwas hatten, was ein Basisresultat zurückgab, sondern jetzt gibt es eben etwas zurück, was eine Funktion ist. Dazu dann gleich die Frage, was ist denn wohl jetzt der passende Typ für dieses F? Es ist klar, F nimmt irgendwas und gibt irgendwas zurück. Was können wir denn über das Ding, was hier zurückkommt, sagen? Wie wird das aussehen? Der Typ davon manchmal. Also erstmal nur ganz grob, was Sie hier sehen, ist ein Lambda-Ausdruck, das heißt, es muss notwendigerweise eine Funktion zurückgeben. Und jetzt können wir natürlich auch noch die Argumente präzisieren, können sagen, naja, das Plus hier, nehmen wir mal der Einfachheit an, Plus ist nur auf int definiert, dann muss natürlich hier das x und das y müssen beides int sein, das heißt, es müsste dann int 2 sein. Und das werde ich jetzt argumentieren. Das sind im Prinzip zwei etwas verschiedene Arten, die völlig gleiche Funktionen zu definieren. Und wie kann ich argumentieren, dass es die gleiche Funktion ist? Nun, ich kann ja einfach gucken, was passiert, wenn ich es auf Argumente anwende. Kommt dann das Gleiche raus. Also, das machen wir mal. Wir wenden die Funktion f, die wir links definiert haben, auf zwei Argumente a und b an. Dann kommt natürlich a plus b raus. Wenn ich rechts diese Funktion, die ich definiert habe, ja, die kann ich jetzt auch auf zwei Argumente anwenden. Ich schreibe es aber mal gleich ein bisschen anders. Diese Klammern sind nicht wirklich notwendig. Die sind nur deswegen da, um klarzumachen, naja, so wie ich die Funktion f ja definiert habe, ist es eine Funktion von einem Argument. Dann wende ich erstmal das f auf das eine Argument an und dann was herauskommt, ist ja wieder eine Funktion und die wende ich jetzt auf das zweite Argument an. Dann rechnen wir aus, was da rauskommt. Also, f ist ja nichts anderes als dieser Lambda-Ausdruck. Das heißt, f kann man ersetzen durch diesen Lambda-Ausdruck, wo ich jetzt natürlich, also f von x ist gerade das hier. Das heißt, ich habe jetzt x war ja a, also kriege ich diesen Ausdruck, der wird spezialisiert zu dem Ausdruck. Und das wird auf b angewandt. Naja, und jetzt nehme ich halt die Rechenregel für die Anwendung eines Lambda-Terms auf einen Argument. Und dann muss ich eben überall den formalen Parameter y durch den tatsächlichen Parameter b ersetzen und hier geht eben a plus b raus. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten das Gleiche rausbekommen. Auf der rechten Seite hat es sozusagen einen Schritt mehr gedauert, weil ich jedes Argument einzeln der Funktion verfüttert habe, wohingegen ich auf der linken Seite habe ich beide Argumente gleichzeitig gegeben und habe das in einem Schritt, habe eben hier die Funktionsdefinition, die sagt gleich, ich kriege zwei Parameter, wenn du die beiden Parameter hast, kannst du sie gleich in einem Schritt einsetzen. Aber das sind mehr sozusagen Mikrounterschiede und wie der Compiler das tatsächlich realisiert, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber der Punkt ist, dass diese beiden Funktionen wirklich völlig das Gleiche heißen. Und dass ich die eine auch direkt aus der anderen bekommen kann, indem ich eben sage, die binäre Funktion f von x, y, naja, statt dieses Argument y hier links als extra Argument aufzuführen, kann ich es auch noch rechts verschieben und kann sagen, das Ergebnis ist eine Funktion, die jetzt wieder ein Argument erwartet. Und das ist die allgemeine Botschaft dahinter. Jede Funktion von zwei Argumenten können Sie eben ansehen als eine Funktion, die erstmal nur das erste Argument annimmt und dann gibt es Ihnen zurück ein Stück Code, der noch wartet auf ein Argument. Das heißt, da passiert dann nicht sonderlich viel, weil Sie können natürlich nicht, wenn Sie hier der Funktion hier Ihr x geben, dann kriegen Sie halt erstmal nur eine verzögerte Berechnung zurück und die wartet natürlich noch auf Ihr zweites Argument. Und die Funktion des ersten Argumentes, wenn Sie den gegeben haben, kriegt eben eine Funktion, kriegen Sie zurück, die noch um ein zweites Argument wartet. Und das ist etwas, was ganz typisch ist für die funktionale Programmierung, dass sie eben auch Funktionen durch die Gegend reichen können und Funktionen erstmal nur auf ein Argument anwenden können und dann kriegen sie wieder eine Funktion zurück. Und im Allgemeinen ist es eben so, dass sie jede Funktion ansehen können als eine Funktion von erstmal nur einem Argument und das kann dann im Allgemeinen eben auch wieder eine Funktion zurückgeben. Und deswegen ist die Schreibweise so, dass wenn Sie schreiben, den Typ T1, Pfeil T2, Pfeil T, dann haben wir bisher immer gesagt, das ist eine Funktion, die zwei Argumente nimmt. Das ist aber nur eine Schreibabkürzung für die vollgeklammerte Schreibweise, die steht hier unten. Und in der vollgeklammerten Schreibweise sehen wir es eben, ach so, das ist eine Funktion, die erstmal ein Argument nimmt und mir dann eine Funktion zurückkommt, gibt und der kann ich jetzt ein zweites Argument geben. Und natürlich werden wir es immer so schreiben und ich werde auch oft dann reden davon, dass es eine Funktion von zwei oder drei Argumenten ist, aber Sie können es eben auch betrachten als eine Funktion, die erstmal nur ein Argument nimmt und dann wieder eine Funktion zurückgibt. Und dual dazu, wenn Sie jetzt sich die Aufrufnotation angucken, wenn Sie so eine Funktion, die zwei Argumente nimmt und Sie geben der jetzt mal diese beiden Argumente E1 und E2, die tatsächlichen Argumente, dann ist in Wirklichkeit das implizit so geschrieben, mit den Klammern um nach links. Das heißt, Sie wenden eben erstmal das F auf E, sein erstes Argument an, kriegen wieder eine Funktion raus. Das heißt, das erste eben F angewandt auf E1 ist jetzt die Restfunktion. Wenn Sie angucken hier diese Schreibweise für die Funktion, dann wenn Sie erstmal ein Argument von Typ T1 reingeben, kriegen Sie was raus von T2 nach T. Das heißt, das hier ist von T2 nach T und das können Sie jetzt auf E2 anwenden. Und wenn Sie wirklich ein operationales Verständnis davon brauchen, das irgendwie auf der Code-Ebene ist, dann ist es immer so, dass Sie dann im Prinzip, wenn Sie eine Funktion von mehreren Parametern haben und Sie geben dem erstmal nur einen Parameter, dann heißt das, dann kriegen Sie ein Stück Code zurück, das nichts anderes sagt, ich warte noch auf so und so viele weitere Parameter und wenn ich den Code aufrufe, dann kriege ich eben und habe weitere Parameter, kriege ich eben Codestücke zurück, die immer auf immer weniger Argumente warten, bis ich irgendwann alle Argumente habe und dann kann wirklich die Berechnung loslaufen. Und das gilt natürlich nicht nur für zwei Argumente, sondern wesentlich viele. Ganz wichtig hier, die Klammern, also diese Funktionspfeile sind nicht assoziativ. Also die Funktion T1, Pfeil T2, Pfeil T3 nach links, nach rechts geklammert, ist was völlig anderes als die Funktion T1, Pfeil T2 nach links geklammert. Denn wenn Sie jetzt hier die Klammern weglassen, dann sehen Sie eben wirklich auf der linken Seite, dass es eine Funktion, die zwei Argumente nimmt. Aber Sie dürfen die Klammern auf keinen Fall auf der rechten Seite weglassen, denn das sagt eben ganz klar, dass eine Funktion die nimmt ein Argument und das Argument ist aber selbst wieder eine Funktion. Also beispielsweise die Funktion hier, die wir jetzt gerade hatten, f von xy ist x plus y, das ist eben eine Funktion von int nach int nach int, wohingegen die Funktion g auf der anderen Seite, die nimmt eine Funktion als Argument h und wendet h zum Beispiel auf 0 an und addiert noch 1 dazu, das wäre eine Funktion von diesem Typ hier. Und Sie sehen, diese beiden Typen sind was sehr Verschiedenes. Insbesondere das erste Argument muss eben von dem G, das erste und einzige Argument von dem G muss wirklich eine Funktion sein. Das heißt, warum hat man jetzt die Klammer, warum hat man die Konvention, dass die Klammern nach rechts weggelassen werden können und die nach links geschrieben werden müssen. Also die hier müssen geschrieben werden, die hier müssen nicht geschrieben werden, die können die auch weglassen. Das tun wir ja auch die ganze Zeit. Ich könnte ja auch die Konvention andersrum machen, das geht auch, aber warum macht man sie gerade so rum, wie man sie gemacht hat? Warum ist das die vernünftige Konvention? Ja. Es geht ja hier nur um eine Frage, aber nur eine Abkürzung. Das heißt, ich könnte auch sagen, implizit, wenn ich keine Klammern schreibe, dann heißt eben T1 Pfeil T1 Pfeil T2 Pfeil T, implizit heißt es immer das hier. Und wenn ich das andere will, dann muss ich eben die Klammern explizit hinschreiben.
Warum ist das nicht ganz so praktisch, diese Konvention? Das ist mir jetzt auch aus dem Programmiertechnischen her. Und zwar, weil sie eben sehr häufig Funktionen von mehreren Argumenten haben. Das heißt, das ist der Fall, der oft da ist. Und da wollen sie dann möglichst die Klammern weglassen können. Wohingegen dieser Fall ist einfach etwas seltener. Funktionen, die selbst wieder als Argumente Funktionen nehmen.
Das heißt, der seltenere Fall, da muss man explizit die Klammern schreiben, der häufigere Fall, da darf man sie weglassen. Das ist die einzige Motivation dafür. Und genau das Gleiche, wenn Sie die Funktionsanwendung angucken, sich,
warum muss ich ja, es mag sogar jetzt komisch erscheinen, dass ich bei der Funktions, wir hatten es auf der vorherigen Folie, stand klar drauf,
hier, das hier ist implizit nach links geklappert, bei den Typen, bei der Funktionsanwendung ist es nach rechts geklammert, implizit nach rechts geklammert, und hier ist es implizit nach links geklammert. Es sieht irgendwie, also als ob es gegenläufig wäre.
Das ist auch wieder das, was häufig ist, dass man das kurz schreiben kann, dass eben, wenn ich schreibe FE1, E2 und F ist eine Funktion von zwei Argumenten, dann brauche ich keine Klammern zu setzen, wohingegen, wenn ich, das Argument funktioniert weniger gut, wenn ich jetzt behaupten würde, das hier ist ein seltenerer Fall, das stimmt ja nicht ganz.
Also, das Argument manchmal nicht, aber bei den Funktionstypen, ist es ganz klar, dass man die Klammerung implizit nach links haben will, weil das der die Standardsituation ist. Und die nach rechts, die ist eben die etwas seltenere Situation. Ja, aber das ist natürlich hier genauso wenig das Gleiche, wenn Sie es nach links oder nach rechts klammern, die Applikation, hier haben Sie eben eine Funktion, die zwei Argumente nimmt, hier hätten Sie eine Funktion, die nur ein Argument nimmt. Das heißt, die beiden Dinge sind was völlig Verschiedenes. Kurze Frage zum Aufwachen. Ist das Typ korrekt? Head, Tail, X's? Wer meint, dass es Typ korrekt ist? 1, 2, 3, 4. Es ist schön, dass Sie so tapfer waren, ja gesagt haben, aber leider ist es nicht richtig, es ist nicht typkorrekt. Das muss geklappt. Nein, so schnell wollte ich nicht vorgehen. Das müssen Sie klammern, dann wird es typkorrekt. Warum ist das sonst jetzt nicht typkorrekt, wenn ich das zurückgehe hierzu? Das würde suggerieren, dass Sie der Head-Funktion zwei Argumente geben können. Das erste ist eine Funktion und das zweite ist eine Liste, aber die Head-Funktion erwartet nur ein einziges Argument und da müssen Sie eben wirklich die Klammern setzen, weil es eben nicht implizit bei der Applikation nach links, sondern nicht implizit nach rechts, sondern nach links geklammert ist. Und das ist eben die Klammerung, die Sie explizit einführen müssen. Und sonst kriegen Sie eben Head angewandt auf Tail und das geht nicht. Sie können nicht das Head auf eine Funktion anwenden. Head erwartet eine Liste. Aber wenn wir gerade dabei sind, machen wir doch noch ein zweites Quiz. Nein, das können wir noch nicht machen. Da haben wir noch nicht alles. Jetzt kommt etwas als Konsequenz eigentlich. Das ist aus den Dingen, die wir jetzt schon gesagt haben, und zwar partielle Applikationen. Und da hatten wir auch schon auf Piazza eine Frage eines Studenten, der sich gewundert hat. Da war eine Funktion, in einem Beispiel zu einer Aufgabe, war eine Funktion, die hatte mehrere Argumente und wurde aber nur auf ein einziges Argument angewendet. Und das erscheint erstmal bis zu dieser Folie, erscheint das falsch, aber das geht. Und der Grund, also hier ist die Regel, jede Funktion von n-Parametern kann eben auch auf weniger als n-Parameter angewendet werden. Und der Grund ist, dass die Funktion von n-Parametern ja in Wirklichkeit nur eine Funktion von einem Parameter ist, die dann selbst wieder eine Funktion zurückgibt. Und das heißt, das ist immer, wenn Sie jetzt immer dran denken, dass eine Funktion immer als eine Funktion von einem Parameter gesehen werden kann, dann ist es auch völlig logisch, dass Sie die Funktion auch erstmal nur auf einen Parameter anwenden können. Und das ist ein Beispiel von zwei verschiedenen, aber im Prinzip völlig identischen Definitionen der Summenfunktion. Und in der ersten Zeile sehen wir die Summenfunktion so, wie sie die ganze Zeit definiert hatten. Summe einer Liste ist eben Fold Right mit dem Plus, beginnt mit der 0, über die Liste X ist. Ich behaupte aber, Sie können genauso definieren, sum ist einfach fold right von plus und null. Und jetzt käme eben,
könnte jetzt der, die Anwendung, der Einwand kommen, ja. Das könnte doch gar nicht gehen, wenn ich das so hinschreibe, weil wenn Sie auf die linke Seite gucken, der Gesamtpunkt besteht hier in fold right, angewandt auf zwei Argumente, aber fold right erwartet auch drei Argumente. Und wie geht das? Nun, das geht deswegen, weil eben fold right diesen abgekürzten Typ hat, aber in Wirklichkeit hat er diesen längeren Typ, wo wir noch Klammern reinmachen. Und dann sehen Sie fold right mit dem ersten Mal eine Funktion. Okay, das kriegt es, das plus die Funktion. Und dann gibt es zurück wieder eine Funktion, die jetzt irgendwas vom Typ A erwartet. Und das gibt also hier, kriegt die Null. Und dann kriege ich ganz zuletzt das hier wieder zurück. Das heißt, ich kriege irgendeine Funktion zurück. Wenn ich mir angucke, was ist der Typ von fold right von plus und Null, dann ist es eben eine Funktion von, naja, was für eine Liste nach was für einer Liste, also sowas wie Integer-Liste nach Integer. Und das ist genau der Typ, den die Summenfunktion auch haben sollte. Die Liste von Integers oder Ints, also natürlich von allen numerischen Typen,
und gibt wieder ein Int oder Integer zurück.
Und das ist genau das, was hier passiert. Und das ist auch ein Pattern, was man sich einprägen sollte, wenn Sie eine Funktionsdefinition haben, f von x ist gleich irgendwas, und das x kommt nur einmal ganz am Ende vor, dann ist das ein, können Sie das x auf beiden Seiten einfach wegstreichen. Das sind jetzt zwei, hier verwende ich zwei Dinge. Das erste ist mal, dass es in die partielle Aggregation geht, dass ich eben das wohl weiter auch nur mit zwei Argumenten versehen kann, und dann ist es genauso okay, das hier zu schreiben. Aber warum ist das das gleiche, die gleiche Definition von Sum? Nun, das ist eben der Punkt, dass weil Sie hier, wenn Sie jetzt Sum auf irgendeinem, Sie können es wieder probieren mit Extensionalität, Sie würden Sum das erste und das zweite auf irgendein Argument anwenden, dann kriegen Sie eben beim ersten, wenn Sie das auf eine Liste anwenden, kriegen Sie gerade fold right von plus und null und der Liste. Beim zweiten, wenn Sie das auf eine Liste anwenden, nun, dann kriegen Sie nach dem ersten Ausschaltungsschritt wieder genau das gleiche. Fold right von plus und null und der Liste. Das ist also, um es mal explizit hinzuschreiben, gar kein Unterschied. Wenn ich die beiden Definitionen mal Sum 1 und Sum 2, wenn ich eben habe Sum 1 von irgendeiner spezifischen Liste, mal A's, und dann weiß ich, nach Definition ist das dasselbe wie fold right von plus 0 A's, wohingegen, wenn ich Sum 2 von A's nehme, nun, nach dem Hamiltonianismus, jetzt ersetze ich eben einfach so ein 2 durch die rechte Seite, dann steht hier auch das Gleiche.
Das heißt, es macht also absolut keinen Unterschied, ob Sie es so wie in der ersten Zeile definieren oder so wie in der zweiten Zeile.
Frage?
Okay. Wie sieht es im Allgemeinen aus? Wenn Sie eine Funktion von n Argumenten haben, t1 bis tn nach t, dann können Sie die eben implizit immer sich nach rechts geklammert vorstellen. Und wenn Sie jetzt nur m Argumente der Funktion geben, also Argumente a1 bis am, die natürlich dann von den Typen t1 bis tm sein müssen, aber das n kann durchaus kleiner als das n sein, es müssen nicht alle Argumente da sein, dann, wenn Sie das hinschreiben, dann bleibt Ihnen noch eine Restfunktion übrig, die eben noch die restlichen Argumente n plus 1 bis n erwartet. Und bisher hatten wir es eben immer so, dass n gleich n war, dass sie gesagt hat, naja, das ist eine Funktion von zwei Argumenten, also geben wir ihr mal zwei Argumente, aber sie können ja eben, wenn es eine Funktion von n Argumenten ist, erstmal ein paar Argumente geben. Und im Normalfall, das ist rein syntaktisch eben, können sie das hinschreiben und dann kommt eben eine Restfunktion zurück und die können sie dann woanders reinstecken, zum Beispiel in eine Map-Funktion oder so. Meistens, nicht immer, meistens wird an der Stelle noch kein Berechnungsvorgang angestoßen, weil sie eben noch nicht alle Argumente haben. Aber es ist zumindest etwas, was sie schon einfach durch die Gegend reichen können, an die Stelle, wo es dann tatsächlich die Berechnung stattfindet. Ja, paar weitere Bibliotheksfunktionen. Die hatte ich letztes Mal schon angedeutet und jetzt kann man sie auch wirklich schön definieren. Das war die Funktionskomposition, f komponiert mit g, die aber von der Reihenfolge gerade umgekehrt ist. Also zuerst wird das g angewandt, dann wird das f angewandt. Also f komponiert mit g ist nichts anderes als die Funktion, die den x nimmt und f von g von x zurückgibt. Und was ist der Typ? Nun, es nimmt zwei Funktionen, einer von b nach, eine, die erste, die f ist die Funktion von b nach c. Die zweite, die g, ist von a nach b. Und was kriege ich zurück als Resultat? Was ist der Typ des Resultats? C? Das dürfen Sie verbessern? Genau, das ist die Funktion von a nach c. Das heißt, Sie nehmen zwei Funktionen, komponieren die gerade und wenn die Reihenfolge anders wäre, dann wäre es auch noch etwas schöner, dann hätten Sie A, Pfeil B, Pfeil B, Pfeil C, Pfeil A, Pfeil C. Das sähe noch ein bisschen schöner aus, aber die Standardkonvention in der Mathematik ist eben so, dass die gerade von der Reihenfolge her umgedreht sind. Beispiel für die konkrete Anwendung. Head 2 könnte ich definieren als die Komposition von Head und Tail. Was bedeutet das? Dass ich eben zuerst Tail anwende und darauf Head anwende. Das heißt de facto, ich kriege eben das zweite Element, weil das Tail schneidet das erste Element ab und das Head nimmt dann das erste Element von der Restliste. Das wäre eben dann das zweite Element. Beispielsweise, wenn ich jetzt eben Head 2 von der Liste 1, 2, 3 habe und die langsam anfange auszuwerten, dann kann ich eben Head 2 ersetzen durch Head komponiert mit Tail, angewandt auf 1, 2, 3. Dann kann ich Head komponiert mit Tail ersetzen. Das wäre eben jetzt die Liste, die Funktion, die x anwendet auf, die x nimmt und zurückgibt Head von Tail von x. Was ist der Typ von x? Schreiben Sie es raus. Nicht so schüchtern.
Endliste
oder Integer oder irgend sowas, je nachdem, was diese 1, 2, 3 jetzt wirklich genau sind. Ja. Jetzt können Sie den Lambda-Ausdruck anwenden auf sein Argument. Sie setzen also überall im Körper, überall wo das x vorkam, setzen Sie das Argument 1, 2, 3 rein. Ja, und jetzt können Sie natürlich Tail auswerten, dann bleibt noch die Liste 2, 3 übrig und dann werden Sie Head aus und dann kommt die Liste 2 raus. Das war also jetzt so ein Auswertungsbeispiel für Komposition und Lambda und die Sachen. Und genau, ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, um nochmal ein kleines Beispiel zu machen. Also ich wende Fold Right auf drei Dinge an. Das erste Argument, das ist die Funktionskomposition, also die Funktion, die ich reinstecke, ist Funktionskomposition. Das zweite Argument ist die Identitätsfunktion, die bildet einfach x wieder auf x ab. Und das dritte Argument ist eine Liste der Funktionen not, not. Erstmal ganz intuitive Frage, was ist der Typ davon, von dem Ding? Not, hat er den Typ bool, not bool? Sie haben also eine Liste von Funktionen vom Typ bool nach bool. Und der setzt überall den Konfigurator durch das hier, die Funktionskomposition. Und natürlich die leere Liste ersetzen Sie durch die Startfunktion und die Identitätsfunktion. Oder Sie überlegen sich eben anhand des Typs hier. Hier steht der allgemeine Typ. Das heißt, was ist das hier? Ja, das ist eben natürlich der Kompositionsoperator, der da oben steht. Das heißt, das ist wird ein bisschen schwieriger, sich das formal zu überlegen. Ja, da hat jemand eine intuitive Antwort. Letztendlich,
weil sich die beiden einen Satz aufheben.
Achso, jetzt haben Sie schon die Funktionalität. Also, dass es eben von Google nach Google geht, das ist erstmal die erste Einsicht. Und die kann man vielleicht auch am besten daraus gewinnen, dass man das Ding auswertet. Was kommt denn da raus? Nun, ich ersetze überall das Cons durch das Not, Komposition. Das heißt, ich habe eben statt Not, Cons, Not, Cons leere Liste habe ich eben not komponiert mit der Identitätsfunktion. Und das sagt einem natürlich jetzt sofort, ja, das ist wieder eine Funktion von Bool nach Bool, weil ich eine Funktion von Bool nach Bool verknüpfe mit einer Funktion von Bool nach Bool. Und die Identitätsfunktion hat zwar den allgemeinen Typ A nach A, aber in dem Kontext hat sie natürlich dann auch den Typ Bool nach Bool. Und sonst wird es ja nicht reinpassen. Ja, und dann haben Sie eben auch schon gesagt, das ist rein von der Funktionalität her das Gleiche, wenn Sie zweimal zweimal True und False vertauschen und dann nochmal die Identität dahinter setzen, dann ist das nichts anderes. Dahinter setzen ist falsch, das kommt die Identität. Dann ist das nichts anderes als selbst wieder Lambda x bei x. Das ist, also die beiden verhalten sich gleich. Die wird natürlich ein bisschen langsamer sein, die Funktion wird zweimal invertiert, aber von ein Ausgabeverhalten ist das gleiche. Fragen zu dem Beispiel? Und wenn Sie es jetzt tatsächlich streng genommen ausrechnen wollten, dann müssen Sie natürlich gucken, was passiert, wenn Sie jetzt hier haben Sie Ihr Fold Right mit dem ganz allgemeinen Typ. Und da oben haben Sie den speziellen Typ von der Komposition. Das ist ja das, was Sie für das F einsetzen wollen. Und dann kriegen Sie natürlich, ah ja, das F nimmt zwei Argumente, gibt ein drittes zurück. Das passt, Komposition nimmt zwei Argumente, gibt ein drittes zurück, das passt schon. Aber dann kriegen Sie eben wieder so Gleichungen, dass Sie sagen, wenn Sie Fold Right auf Komposition anwenden, wie wir das ja tun, Fold Right von der Komposition, dann muss eben sein, das D muss sein, jetzt benenne ich das am besten um, D muss dasselbe sein wie B' bei C'. Was muss das A sein?
Das A muss sein, dasselbe wie das zweite Argument von der Komposition. Das zweite Argument von der Komposition ist A frei B, aber es sind nicht dieselben A und Bs. Also A frei, frei A' frei B'. Und dann wissen wir, dass das Resultat ist A frei C hier, und hier heißt das Resultat einfach A. Das heißt, das A muss auch sein gleich A' frei C'. Und wenn Sie das jetzt alles miteinander, also diese Gleichung auflösen, dann kommt halt raus, dass wenn die beiden gleich sind, die beiden A's, dann müssen auch die beiden Ausdrücke gleich sein, also muss A' bei A' sein, das ist keine konjunktive Einsicht, aber B' muss dann C' sein. Das heißt, insgesamt wissen Sie dann eben daraus, dass der D' dann C'. Das heißt, Ihre Komposition ist in Wirklichkeit von diesem Typ in dem Kontext von Fold Right, ist vom Typ A' frei B', das ist jetzt zu wenig Platz. In Wirklichkeit ist die Komposition in dem Kontext von Fold Right, hat es den Typ A' frei B', frei wieder A' Pfeil B', weil B' bei C' und zurück kommt auch A' Pfeil B'. Das heißt, es ist jetzt, wenn Sie vor und weiter über die Komposition machen, habe ich damit hergeleitet, die müssen die
Argumentfunktionen.
Nee, das kann aber nicht sein. Das kann nicht ganz sein. Weil ich mich vertan habe. Ich habe mich völlig vertan. Ich habe da oben B, Pfeil C, also ich habe gesagt B', Pfeil C', das ist also dasselbe B' wie C', also B', Pfeil B'. Dann habe ich da oben A, Pfeil B, das ist A'. Bei B', das ist okay, und dann habe ich als Ergebnis da habe ich C', aber C' ist ja B'. Das heißt, das ist der Typ der Komposition, und das passt zumindest vom Typ hier, und dann wird es weiter spezialisiert durch die weiteren Argumente von dem Fold Right. Also hier als nächstes würde man die Identitätsfunktion kriegen, das passt auch wunderbar. Das ist dieses D-Frei-D. Also das passt alles zusammen.
Noch ein paar weitere Bausteine für Funktionen höherer Stufe. Die konstante Funktion ist nicht sonderlich spannend, aber sollte man kennen, das ist also einfach die Funktion, die irgendein Argument, also Konst von X, liefert selbst wieder eine Funktion zurück, die dann ihr Argument völlig ignoriert und einfach diese konstanten Wert X zurückgibt. Curry ist die Funktion, die, wir gucken uns einfach nur den Typ an, die nimmt eine Funktion, die als Argument ein Paar nimmt, nämlich ein Paar AB und nach C abbildet, und gibt dann zurück eine Funktion, die die Argumente entzerrt hat, die also nicht die ein Paar erwartet, sondern zwei getrennte Argumente erwartet. Und das heißt eben, Curry, weil der die Idee hatte, eine Funktion von Paaren ist nichts anderes als eine Funktion, die ein erstes Argument nimmt und dann eine Restfunktion zurückgibt. Und Sie können es auch umgedreht machen, die Funktion an Curry, die nimmt eben eine Funktion A nach B nach C und gibt Ihnen die gepaarte Funktion zurück, wo die Argumente als Paare erwartet werden. Das kann manchmal hilfreich sein, aber ist nicht extrem wichtig. Was wichtiger sind, sind die folgenden Standardfunktionen, die man kennen sollte. All ist eine Funktion, die nimmt ein Prädikat und testet, ob das Prädikat für alle Elemente einer Liste gilt, und lässt sich eben einfach definieren als AND über dem Prädikat angewandt auf alle Listenelemente. Also wenn Sie eben testen wollen, ob alle Elemente der Liste 0, 1, 2 größer als 1 sind, schon Sie eben schreiben all größer 1, 0, 1, 2, und das ist natürlich falsch. Any ist das Duale, ob irgendein Element in einer Liste das eine Eigenschaft P hat, wobei P eben eine Funktion von dem Listentyp nach Bool ist, von dem Element der Listen nach Bool. Ja, und ob jetzt irgendein Element in der Liste 0, 1, 2 größer, 2 größer 1 ist, das ist natürlich wahr. Und das kann man wegen dem blöden Tool nicht sehen. Das heißt take while, also T noch davor, was verdeckt wird. Das ist eine Funktion, die wandert eine Liste runter und sammelt die Elemente der Liste auf, solange das Prädikat wahr ist. Also praktisch bis zum ersten Punkt, wo das Prädikat, wo also diese erste, diese Testfunktion hier falsch wird. Und wenn Sie mit einer leeren Liste starten, naja, da kriegen Sie eine leere Liste zurück. Wenn Sie eine Liste x von x's haben, dann testen Sie das eben. Falls das Prädikat p erfüllt ist auf x, dann nehmen Sie das x, das kommt also mit in die Ausgabe und dann rennen Sie die Restliste runter. Und wenn das Prädikat nicht wahr ist, dann hören Sie auf an der Stelle. Das heißt, dann die erste Stelle, wo das Prädikat falsch ist, dann kommt einfach die leere Liste zurück. Beispielsweise, was das Ergebnis hiervon, take while not is space von the end? Wie? Genau. Denn das erste Mal, solange Sie keinen Space haben, wird es genommen und hier kriegen Sie den Space, das heißt, es kommt einfach the rein. Es gibt das Duale, das ist drop while. Rennen Sie die Liste runter und ignorieren Sie alles, solange das Prädikat wahr ist. Und wenn Sie sich jetzt fragen, drop while not is space, naja, dann wird eben the gerade abgeschnitten und dann kommt zurück space end. Das sind zwei sehr hilfreiche Funktionen, um Listen auf Listen Dinge zu suchen. Ja, und damit sind wir auch gerade heute ans Ende gekommen und wir sehen uns nächsten Freitag wieder.